Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen. Ich bin euer Host Philipp Hildebrand und habe in der heutigen Folge Lisa Runge zu Gast. Sie ist professionelle Hausverwalterin, betreibt einen Podcast rund um das Thema Hausverwaltung und beschäftigt sich außerdem mit einer Software für Immobilienverwalter. Mit ihr werden wir heute das Thema Hausverwaltung angehen und dort viele spannende Fragen und Aspekte beleuchten. Es wird eine spannende und kurzweilige Folge, denn es gibt wenige Themen in der Immobilienbranche, die so häufig missverstanden werden wie die der Hausverwaltung. Los geht es direkt nach dem Intro.
Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen. Der Podcast von Visalo Immobilien mit Philipp Hildebrand.
Willkommen Lisa, du bist heute bei uns und beantwortest uns einige Fragen rund um das Thema Hausverwaltung. Willkommen Lisa.
Hallo Philipp, danke schön, dass du mich hier so herzlich willkommen heißt.
Vielleicht magst du dich einmal vorstellen, denn ich glaube, du bist die perfekte Kandidatin für unsere ganzen Fragen rund um das Thema Hausverwaltung.
Gerne. Mein Name ist Lisa. Ich bin seit bestimmt schon 10, 12 Jahren im Hausverwaltungsbereich unterwegs, habe mich vor 6 Jahren mit meiner Hausverwaltung selbstständig gemacht, kaufe jetzt die zweite Verwaltung und mein Leben dreht sich eigentlich nur um Hausverwaltung. Neben meinem Happy Verwalter Podcast darf ich auch schon ein paar Jahre, jetzt ich glaube um die 5 sind es, eine Hausverwaltungssoftware mitentwickeln. Das heißt, ich frage mich eigentlich nur den ganzen Tag, wie man das Leben von Verwaltern und damit auch Eigentümern fröhlicher und gesünder gestalten kann, weil das werden wir vielleicht gleich noch hören, der Verwalteralltag nicht immer der positivste ist.
Alles klar, sehr schön, ja. Dann legen wir direkt los, würde ich sagen, und beginnen eigentlich mit der schwierigsten Frage. Was ist eigentlich eine Hausverwaltung und worum kümmern die sich?
Das ist eine wirklich sehr allgemeine Frage und deswegen drösel ich das mal ein bisschen auf. Das heißt, Hausverwaltung teilt sich auf in WEG-Verwaltung und Mietverwaltung. Das heißt, also ich lasse jetzt mal die Gewerbemietverwaltung außen vor. Das ist ein bisschen spezieller. Wer auch immer Gewerbemietverwaltung macht, setzt sich auf jeden Fall damit auseinander. Aber private Eigentümer stehen immer so vor dem Thema, was ist jetzt eigentlich WEG-Verwaltung und was ist eigentlich Mietverwaltung und was bedeutet eigentlich SEV? Weil man eigentlich mit witzigen 3-Buchstaben-Worten um sich wirft. Also WEG bedeutet erstmal Wohnungseigentumsgesetz oder Wohnungseigentümergemeinschaft. Das geht meistens aus dem Kontext hervor. Und die WEG-Verwaltung bedeutet, das Gemeinschaftseigentum zu verwalten. Wenn man ein Haus aufteilt mit einer Teilungserklärung gegenüber dem Amtsgericht, also dem Grundbuchamt, entsteht eine Wohnungseigentümergemeinschaft mit Anlage der Wohnungsgrundbücher. Das bedeutet, wer schon mal eine Wohnung gekauft hat, weiß, es gibt dann ein Wohnungsgrundbuch. Und das zeigt mir eigentlich schon an, dass es sich um eine Wohnungseigentümergemeinschaft handelt. Das bedeutet, es ist nicht mehr das ganze Haus in einem verkaufbar, sondern nur noch eine einzelne Wohnung. Damit hat man früher bezweckt, dass Eigentum eher zugänglich wird für die breite Masse. Ich muss also nicht mehr ein Riesenhaus kaufen, sondern ich kann mir einen kleinen Teil vom Ganzen kaufen. Damit ging natürlich einher, dass einzelne Bereiche überhaupt nicht einzelnen Wohnungen zugeordnet werden konnten, wie zum Beispiel das Treppenhaus. Also ich kann ja nicht sagen, jede 10. Stufe gehört mir und mein Nachbar darf da jetzt nicht drauf treten.
Das wäre schwierig in der Praxis, das stimmt, ja.
Genau, oder auch so das Dach. Und wenn mir das gehört und ich das dann einfach nicht mehr pflege und ein Loch drin ist, geht das ganze Haus kaputt. Und genau diese Dinge, die eigentlich nicht einem bestimmten zugeordnet werden können, sind Gemeinschaftseigentum, also das Eigentum der Gemeinschaft. Und die WEG-Verwaltung kümmert sich um die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums und des Gemeinschaftsvermögens. Mhm. Was bedeutet, sie muss eine Hausgeldabrechnung erstellen, also auf Grundlage des Wohnungseigentumsgesetzes. Und sie muss dafür sorgen, dass das Haus an sich stehen bleibt. Da ist aber nicht der Teil davon, dass man sich um die Mieter oder Ähnliches kümmert, sondern wirklich nur um das, was allen gehört. Mhm. Und dann haben wir natürlich die Mietverwaltung. Das ist der andere Part. Das ist der Part zwischen Mieter und Vermieter. Also wenn man es grob zusammenfasst, WEG-Verwaltung, Verwaltung der Eigentümer untereinander, des Gemeinschaftsvermögens, Mietverwaltung, Verwaltung des Mietverhältnisses zwischen Eigentümer und Mieter.
Alles klar. Das heißt, wenn wir jetzt von einer WEG-Verwaltung sprechen, was wären da so klassische Aufgaben, die auf den Verwalter zukommen?
Einmal im Jahr die Eigentümerversammlung zu machen, also vorbereiten, durchzuführen und nachzubereiten. Das bedeutet, ich hole Angebote ein, ich schreibe Beschlüsse vor, also ich formuliere die Beschlüsse so, dass sie hinterher rechtskräftig sind. Ich fasse die Beschlüsse, also ich moderiere durch die Versammlung und und stimme halt ab und zähle die Stimmen und verkünde hinterher den Beschluss. Und ich darf hinterher natürlich alles im Namen der Eigentümergemeinschaft in Auftrag geben. Dazu gehört natürlich noch die Abrechnungserstellung und die Wirtschaftsplanerstellung. Also Wirtschaftsplan, ich kalkuliere, Abrechnung, ich Guck hinterher, was ist tatsächlich passiert.
Alles klar, das heißt, als Hausverwalter versuchst du die Interessen der Eigentümer des Objektes quasi unter den Hut zu bringen, zu gucken, in welche Richtung soll sich das Objekt entwickeln, was muss gemacht werden, was sollte gemacht werden. Und da bist du so ein bisschen dann der Lotse.
Ja, wobei die Interessen der Eigentümer ist hier ein bisschen zwiegespalten, weil ich tatsächlich die Gemeinschaft vertrete. Das kollidiert manchmal mit Interessen von einzelnen Eigentümern. Und trotzdem muss ich das machen. Das heißt also, ich muss das Interesse der Mehrheit vertreten.
Okay. Was macht denn aus deiner Sicht eine gute Hausverwaltung aus?
Eine gute Hausverwaltung. Ja, wenn man sich den Markt so anschaut, haben viele nicht so einen guten Ruf, muss man schon sagen. Da hört man ja ganz oft so die Klassiker: nicht erreichbar, nicht zuständig, meldet sich nicht zurück. Und eine gute Hausverwaltung in meinen Augen tut, was sie sagt.
Das
Das
stimmt, das
heißt,
würde sich
wenn
schon
sie
von vielen
weiß, ich bin nicht
abheben.
erreichbar. Ja, genau das. Also in dem Moment, wo ich einen Rückruf zusage, mache ich den auch. Aber in dem Moment, wo ich das nicht mache, stelle ich in Aussicht, wann mit einer Rückmeldung gerechnet werden kann. Ich habe zum Beispiel vor 2 Wochen mit einem Eigentümer, der gerade neu bei uns in der Verwaltung ist, telefoniert. Und der hat ganz hysterisch, dreimal am selben Tag angerufen. Und ich habe halt gesagt, naja, das war auch gar kein, es ging um Klingelschilder, also jetzt wirklich nichts Lebensbedrohliches, sondern tatsächlich eher so was Standardmäßiges, wo man sagt, okay, das hätte man auch einfach abarbeiten können vielleicht. Also es wäre gar kein Rückruf vielleicht nötig gewesen. Und dann haben wir kurz uns unterhalten darüber und dann habe ich halt gesagt, naja, es ist gerade Abrechnungs- und Versammlungsphase. In der Zeit kann man mit einem Rückruf rechnen, ungefähr innerhalb von einer Woche. In normalen Phasen planen wir Rückrufe innerhalb von 48 Stunden. Und das heißt immer, dass man uns einfach 48 Stunden geben darf, damit wir uns zurückmelden, damit wir uns in das Thema reinarbeiten, die Sachen für uns sortieren, vorbereitet sind, uns Zeit nehmen können für die Eigentümer. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, ein Verwalter oder eine Verwalterin muss sich um circa 300 bis 500 Wohnungen also kümmern können. Und in dem Moment, wo wir sagen, wir sind direkt die ganze Zeit sofort erreichbar, kriegen wir nichts mehr abgearbeitet. Und das heißt, also eine gute Verwaltung stellt Dinge in Aussicht und tut sie dann aber tatsächlich auch genauso, wie sie es gesagt hat. Das heißt, in beide Richtungen ist das verheerend. Wenn ich erzähle, ich bin nur einmal, also ich rufe innerhalb von einer Woche zurück und ich bin immer sofort am Start, dann heißt das vielleicht doch, dass ich meine Prioritäten nicht ganz im Griff habe, weil mich vielleicht, das ist ja manchmal so, diese Anrufe, die reinkommen, mehr triggern und mehr stressen als das tägliche Geschäft, was bei Hausverwaltung über ein ganzes Jahr geht. Das heißt, Organisationstalent ist auf jeden Fall gefragt, weil diese Dinge sind nicht dringend, sie sind sehr wichtig, aber nicht dringend. Und das ist für viele natürlich total schwer zu priorisieren.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Es gibt ja bei den verschiedenen Verwaltungen ganz unterschiedliche Preisstrukturen. Was denkst du denn, was eine Hausverwaltung kosten sollte, wenn man jetzt von einem großen Objekt eingeht, vielleicht mit, weiß ich nicht, 20 oder 100 Einheiten? Gibt es da irgendwie einen Rahmen oder ist das schwer zu
Also zwischen
pauschalisieren?
100 und 200 Einheiten nehmen wir so 25 € netto pro Einheit im Rahmen der WEG-Verwaltung. 30 € netto pro Einheit im Rahmen der Mietverwaltung. Das
Und das,
heißt,
sagst du, sind gute
ja,
Preise, für die man eine gute Leistung erwarten kann und wo man auch ein
das
gutes
ist,
Gefühl hat, dass es dann quasi auch erledigt werden kann.
genau, das sind so, das ist so ein aus meiner Perspektive angemessener Preis. Aber das heißt, wir reden gerade von 100 oder 200 Einheiten in einem Objekt. Wenn das kleiner wird, dann geht es ganz schnell durch die Decke. Wenn wir zum Beispiel jetzt von einem Objekt von 20 Einheiten reden, wären wir schon ungefähr irgendwas bei 35 bis 40 € netto im Monat. Und bei kleineren würde ich den Blick ein bisschen verändern. Wir brauchen pro Objekt ungefähr 300 bis 400 € im Monat. Das heißt, wenn man das auf Vierer, Fünfer WEG münzt, sind wir schon bei knapp 100 € netto im Monat, weil tatsächlich alles, also es gibt diesen Grundaufwand und der ist einfach da. Ich muss für jedes Objekt eine Versammlung machen, ich muss für jedes Objekt eine Abrechnung und Wirtschaftsplan erstellen. Und das ist sowas, was halt immer da ist. Und was wir gerade intern erarbeiten, ist ein extra Verwaltervertrag für kleine Wohnungseigentümergemeinschaften, denn das tatsächlich irgendwann jeder in der Lage ist, 100 oder auch etwas über 100 € im Monat zu investieren, um eine vernünftige Verwaltung zu beauftragen, sehe ich nicht zwangsläufig. Das heißt, wir müssen ja eigentlich einen Weg finden, wie man die Leistung des Verwalters so einschränken kann, dass es für beide Seiten wieder,
Attraktiv
naja,
wird.
besser kalkulierbar ist. Genau, das bedeutet zum Beispiel unplanbare Aufgaben, dass man die ein bisschen exkludiert, sowas wie Wir machen die Eigentümerversammlung, wir bereiten sie vor, aber die Eigentümer werden dafür verantwortlich sein, die Angebote zu liefern und zu sagen, was gerade gemacht werden muss. Wir treffen uns mit ihnen einmal vor Ort und machen die Begehung, wir geben Inspiration, aber kümmern müssen sie sich selbst, abgesehen von der Buchhaltung und der Abrechnung und dem Wirtschaftsplan, dass wir halt dann mit draufbringen, wären dann die ganzen Maßnahmen originär bei der Versammlung bzw. bei der Gemeinschaft. Und dann können sich die Eigentümer gerade in kleinen bis zu 10 Einheiten, kann man sich ja gut selbst organisieren. Ne? Das heißt also, dass einer mal sich um den Bereich kümmert und einer um den Bereich. Und als Hausverwaltung muss ich ja kalkulieren, meine Leute kosten mich irgendwas zwischen 95 und 120 Euro die Stunde. Also ich bezahle 95 bis 120 Euro die Stunde dafür, dass die arbeiten. Da kann man ja wirklich viel rausnehmen, wenn wir sagen, okay, die Eigentümer holen die Angebote ein, weil was das an Zeit kostet in der heutigen Zeit, ist irre einfach. Und da sehen wir so ein bisschen Potenzial, das finanziell attraktiver zu machen mit eben dann der Eigenbeteiligung, die reingebracht werden muss. Und wenn die Eigentümergemeinschaften sagen, naja gut, okay, dann wir möchten das trotzdem nicht machen, weil wir uns hier irgendwie nie einig sind und die Verwaltung soll trotzdem die Angebote einholen, dann können wir es vielleicht trotzdem günstig gestalten, aber gleichzeitig dann diese einzelnen Maßnahmen stündlich halt abrechnen mit einem Stundenlohn von 120 Euro, dann können die sich immer noch entscheiden, das abzugeben. Aber es ist nicht so, dass wir die Basisvergütung so hochsetzen müssen, dass wir das immer machen könnten zu jedem Zeitpunkt.
Ja, das macht wahrscheinlich für viele Konstellationen Sinn, das glaube ich auch.
Ja, wir
Okay.
sind noch am Ausarbeiten. Also wenn es irgendwen interessiert, kann er mal in einem halben Jahr nochmal nachfragen, dann sollte da was Gutes entstanden sein.
Alles klar. Ja, da kommen wir gleich zur nächsten Frage. Wie erfahre ich denn als Eigentümer, was die Hausverwaltung gerade plant und was gemacht werden muss?
Als Eigentümer einer WG oder als Eigentümer eines gesamten Miethauses?
Gehen wir mal vielleicht als
Das ist eine.
WG-Eigentümer erstmal
Okay.
aus.
Im Prinzip gar nicht. Das ist jetzt eine schockierende Nachricht, ne? Das ist so, ich kann einmal im Jahr in der Eigentümerversammlung teilnehmen und gegebenenfalls auch an der Begehung. Und das sind die beiden Tage, an denen ich mich engagieren kann als Eigentümer, in den Austausch gehen kann. Im Prinzip habe ich nicht dauerhaft Auskunftsrecht als Eigentümer, ich habe aber dauerhaft Einsichtsrecht als Eigentümer. Das heißt, ich kann immer gucken, was passiert gerade oder was ist passiert. Ich kann sagen, ich möchte einen Termin haben, ich möchte bei der Verwaltung vorbeischauen und Belege einsehen. Ich kann aber nicht sagen, sagen Sie mir jetzt, wann das fertig ist und was Sie als nächstes planen und wann Sie was und so weiter. Also dieses Auskunftsrecht habe ich gar nicht, sondern das besteht eigentlich nur in der Versammlung. Ich sage jetzt eigentlich, weil viele Eigentümer das in der täglichen Praxis natürlich anders sehen, weil die wollen dann wissen, was passiert. Die haben natürlich auch gute Gründe. Und das bedeutet, solche Themen sollte ein individueller Arbeitsfluss mit dem Verwalter entstehen. Das bedeutet, als Eigentümer habe ich ja durchaus keinen Anspruch, aber ich kann ja mit den Leuten reden. Und in dem Moment, wo ich weiß, dass es nicht mein Anspruch ist, kann ich sogar sehr höflich mit den Leuten reden und kann dann halt fragen, hey, oder vielleicht auch einen Ausblick geben, warum ich das wissen muss. Ich habe jetzt Folgendes. Zum Beispiel möchte ich noch ein anderes Projekt kaufen, dafür belaste ich meine Wohnung und ich muss eine Wertermittlung machen. Können Sie mir sagen, was als nächstes an Instandhaltungsmaßnahmen passiert, damit ich das vielleicht mit einplanen kann? Und das wäre dann direkt themenbezogen. Oder aber der Beirat geht auf die Verwaltung zu und fragt, gibt es eine Möglichkeit, wie Sie uns informiert halten, was als nächstes passiert? Und dann kann man gemeinsam in den Austausch gehen und gucken, was ist da eigentlich möglich? Im Prinzip dürfte ja gar nicht viel passieren, abgesehen von dem, was beschlossen wurde, weil im Endeffekt über größere Sachen entscheidet die Gemeinschaft. Das heißt also, wenn ich das Protokoll gelesen habe oder wenn ich auch bei der Versammlung dabei war, dann weiß ich, was passiert eigentlich. Und die kleineren Themen, die ordnungsgemäßer Verwaltung entsprechen, das sind ja die, wo der Verwalter frei handeln kann im Prinzip. Das heißt aber, also ich würde empfehlen, auf die Eigentümerversammlung zu gehen, beziehungsweise mir das Protokoll durchzulesen und dann in einen ganz lockeren Austausch mit der Verwaltung zu gehen, zu fragen, was gibt es für Möglichkeiten, wie wir informiert bleiben können.
Okay, perfekt. Ja, du hast ja schon gesagt, gerade bei kleineren Einheiten ist der Aufwand für die Verwaltung relativ hoch im Vergleich zu den Einheiten. Kann man denn die Hausverwaltung selber übernehmen als Eigentümer?
Ja, also die Verwaltung obliegt ja originär der Gemeinschaft. Das heißt, die Gemeinschaft kann halt auch selbst die ganzen Aufgaben übernehmen. Das ist möglich. Man muss nur wissen, ab 9 Einheiten ist es so, dass jeder Eigentümer einen Anspruch auf einen zertifizierten Verwalter hat. Den muss er nicht geltend machen. Das heißt, es geht auch darüber hinaus. Aber dann ist der Anspruch auf jeden Fall da. Und wenn einer fragt oder sagt, ich möchte das jetzt, dann bekommt er den halt auch. Ne? Das ist so der erste Punkt. Man muss sich halt immer einig sein. Und das ist schon der zweite Punkt. Man muss sich halt immer einig sein. Wenn die Gemeinschaft also etwas beschließt, dann müssen die sich in allen Punkten einig sein, wenn sie keinen Verwalter haben. Ein Verwalter kann eine einfache Mehrheit herbeiführen. Kein Verwalter, die Gemeinschaft muss sich in allen Punkten immer einig sein. Und das ist schon eigentlich der kritische Punkt. Denn
Das wird in der
meistens
Praxis nicht
übernimmt
vorkommen.
dann, ja, genau, es ist halt, also sie werden sich nicht einig sein. Dann gibt es aber einen, der übernimmt vielleicht die Verwaltung. Das ist das, was in der Praxis sehr häufig passiert. Der sagt, ich organisiere das jetzt, aber eigentlich möchte ich auch keine besondere Verantwortung tragen und ich möchte auch nicht Entscheidungen alleine treffen, aber ich mache das jetzt trotzdem. Und in dem Moment, wo der kein Verwalter ist mit Erfahrung im WEG-Bereich, passieren die wildesten Sachen. Ich hatte schon mal irgendwie ein Jahr, wir haben eine Verwaltung von Selbstverwaltern übernommen. Da waren irgendwie 52 Protokolle, die haben sich gefühlt jede Woche zusammengesetzt und protokolliert, was sie besprochen haben. Aber es war kein vernünftig gefasster Beschluss dabei, weil natürlich niemals die Ladungsfrist von 3 Wochen eingehalten wurde, niemals vernünftige Beschlussformulierungen rechtssicher da drin waren und auch niemals vernünftig abgestimmt wurde und das Abstimmungsergebnis nachgehalten wurde. Und das heißt, dann steht man da als professionelle Verwaltung, denkt sich so, okay, ja, man hat jetzt da irgendwie Dokumentation über die letzten 10 Jahre und das irgendwie mit 52 Protokollen pro Jahr. Und man steht da und denkt sich, was mache ich denn jetzt daraus? Und jeder, also alles, was die gemacht haben, ist irgendwie nicht
Bisschen wertlos,
haltbar,
ne?
weil keine vernünftigen Beschlüsse gefasst wurden. Und man guckt sich wegen jeder Maßnahme an und denkt so, verdammt, was ist, wenn da jetzt irgendein Querschläger in die WEG kommt und das alles in irgendeiner Art und Weise anficht oder zurückbauen lässt oder. Das sind natürlich Horrorszenarien, das wird auch nicht passieren, weil wer auch immer sich da einkauft, hat natürlich auch ein Interesse. Aber gleichzeitig ist eine logische oder wichtige Folge dann, dass man als professionelle Verwaltung alle diese Beschlüsse rechtssicher nachholt. Das heißt, im Nachgang legitimiert, was die seit 10 Jahren da fabrizieren. Und das ist ein Haufen Arbeit und das will keiner bezahlen. Und dann müssten sich die Eigentümer ja auch noch zusätzlich eingestehen, dass sie da ganz schön viel Blödsinn gemacht haben und haben sich im Endeffekt gar nichts gespart. Ne, das ist schon, ist eine krasse Nummer auf jeden Fall. Aber dann gibt es natürlich noch, das war natürlich das Extrem. Wenn man jetzt aber sagt, okay, ein oder zwei der Eigentümer machen irgendwie eine Fortbildung, gibt es ja jetzt auch irgendwie ganz cool in einem 2-Wochen-Kurs oder ähnliches und gönnen sich das mal und haben Grundkenntnisse, dann kann das manchmal ganz leicht selber da übernommen werden. Das ist dann bei 5 Leuten nicht das Problem. Dann hat man Grundkenntnisse, fast vernünftige Beschlüsse, kann sehr schnell und agil entscheiden, man hat ganz andere Möglichkeiten,
Und
weil
natürlich einen ganz anderen
wer auch immer
Kostenapparat dann, ne?
sich. Genau, und wer auch immer sich darum kümmert, kann halt irgendwie viel flexibler handeln als eine Hausverwaltung, die immer darauf achten muss, rechtssicher von A nach B zu gehen. Da kann man schon mal ein paar wildere Schritte machen, aber halt auch, wenn es zwei gibt, die sich in dem Maße engagieren, ist das für kleine WEG auf jeden Fall von Vorteil.
Okay, also sagst du, man kann es machen, man muss sich der Verantwortung bewusst sein und auch den Fehlern, die da passieren können, dem
Oh
Risiko
ja.
quasi, aber möglich ist es. Ob
Ja,
sinnvoll ist, ist
genau.
eine andere Frage. Das muss man im Einzelfall dann quasi entscheiden.
Das stimmt. Ich muss sagen, irgendwie, wenn ich jetzt nach Bauchgefühl entscheiden müsste, wären das so 20%, die ich gesehen habe, wo es echt sinnvoll ist. 80% hätten das nicht tun sollen.
Alles klar.
Die zahlen hinterher drauf. Viel mehr, als sie vorher für eine professionelle Verwaltung gezahlt hätten.
Okay. Genau, wir hatten das schon vorhin ein bisschen angesprochen, aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt in dem ganzen Bereich bei WG-Recht. Was ist der Unterschied zwischen Gemeinschaftseigentum und Sondereigentum?
Ich liebe ja gerade in dem Zusammenhang die Wortgestaltung im Gesetz, ne? Das heißt also, Gemeinschaftseigentum gehört der Gemeinschaft, Sondereigentum gehört dem Sondereigentümer. Der heißt auch noch so. Ist eigentlich ziemlich witzig. Wie finde ich heraus, was Gemeinschaftseigentum und was Sondereigentum ist? Und das geht ganz leicht mit einem Blick in die Teilungserklärung. Das Schöne daran ist, es gibt Dinge, die sind zwingend Gemeinschaftseigentum, wie das Dach, früher mal das Grundstück komplett. Heutzutage kann man am Grundstück auch Sondereigentum begründen. Das geht inzwischen, ne? Das heißt, früher waren die Stellplätze immer Gemeinschaftseigentum, weil sie sich auf dem Grundstück befanden. Und heutzutage kann man sagen, ich kann an Stellplätzen Sondereigentum begründen und damit dann die Stellplätze einzeln verkaufen. Wichtig ist nur, dass man sich dessen, was man macht, auf jeden Fall bewusst ist und auch dessen, was man kauft. Also kaufe ich jetzt einen Stellplatz, der ist Gemeinschaftseigentum als Sondernutzungsrecht mit, dann ist der halt trotzdem Gemeinschaftseigentum. Oder kaufe ich den Stellplatz an sich mit einem und hat dieser Stellplatz ein eigenes Stimmrecht, eigene Miteigentumsanteile, kriegt also auch eine Abrechnung und muss Kosten tragen. Das ist nämlich so die Konsequenz aus Sondereigentum. Also Sondereigentum ist sonst alles innerhalb der Wohnung, was sich auch verändern kann und was nicht die Hütte zum Einstürzen bringt. Also sowas wie nicht tragende Wände, alles was Tapete ist von innen oder irgendwelche Wandverzierungen, der Bodenbelag natürlich, die Rohre zum Teil, ne, das ist also, man sagt ungefähr alles ab Abzweigung, was Richtung Wohnung geht, was nur noch für diese einzelne Wohnung bestimmt ist, ist auch Sondereigentum. Alles, was so, früher hat man gesagt, nach oben steigt, sind dann halt so die Steigleitungen, die versorgen ja immer mehrere Wohnungen und deswegen sind die Gemeinschaftseigentum. Und die Haustür oder die Wohnungseingangstür. Die Haustür ist natürlich Gemeinschaftseigentum und die Wohnungseingangstür ist tatsächlich auch Gemeinschaftseigentum, weil sie das Gemeinschaftseigentum vom Sondereigentum trennt. Und der Innenanstrich ist aber Sondereigentum. Innenanstrich, aber auch wirklich nur der Anstrich, ne? Ich darf da jetzt also, wenn ich einen Spion in die Tür mache, verändere ich schon das Gemeinschaftseigentum.
Alles
Also
klar.
der Gedanke ist immer, was kann ich als Sondereigentümer verändern, ohne dass die Hütte einbricht, was auch vom Nachbarn nicht gesehen wird. Eigentlich ist das auch noch so ein Hinweispunkt, wo ich mich entlanghangeln kann. Und dann natürlich der Blick in die Teilungserklärung, weil man jetzt ja in dem einen oder anderen halt einfach Sondereigentum begründen kann. Da kann man jetzt nicht mehr pauschal sagen, Stellplätze sind immer Gemeinschaftseigentum, sondern ich gucke da rein und gucke, was ist denn die rechtliche Situation? Und der Unterschied ist einfach, mit meinem Sondereigentum kann ich verfahren, wie ich möchte. An dem Gemeinschaftseigentum gehört mir selbst nur ein ideeller Anteil. Das ist also kein klar zugeordneter, sondern ein ideeller Anteil in Höhe der Miteigentumsanteile.
Okay, alles klar. Was würdest du denn aus Sicht einer Hausverwalterin vor dem Wohnungskauf beachten? Was würdest du einem empfehlen?
Oh.
Worauf sollte man besonderen Wert legen?
Ja, auf jeden Fall würde ich mir die Teilungserklärung durchlesen. Immer, immer. Und ich würde sie vorher verstehen wollen. Das ist ganz wichtig. Ne? Nicht nur durchlesen und überfliegen und gucken, sondern kann ich verstehen, was da drin steht. Denn wenn ich es als Laie, ne, wenn ich gehe mal davon aus, der Käufer oder die Käuferin ist ein Laie, wenn ich jetzt als Laie verstehen kann, ist es tendenziell gut geschrieben. Wenn ich da drauf gucke und mir denke, ich brauche jetzt echt so einen Paragraphenreiter, der mir das erklärt, dann kann man das auch erst nochmal machen, aber gleichzeitig ist das die Grundlage von allem. Da können so viele fiese Sachen versteckt sein, dass also zum Beispiel Kostenverteilungen und na gut, die können jetzt auch per Beschluss verändert werden, aber ich habe früher mal gesehen, dass da drin stand, dass die Kosten von den Fenstern von einzelnen Eigentümern zu tragen sind. Und das ist ein richtig spannendes Thema eigentlich, weil das ging mal in die eine Richtung, dann hat der BGH sich nochmal umentschieden. Und dann hat man sich darauf verlassen, quasi, dass das alle selbst gemacht haben. Und der eine Eigentümer hat halt gedacht, er hätte, also hat er halt so neue Fenster reingekriegt und dann hat er eine neue Wohnung gekauft, inklusive neuer Fenster. Und der hätte das aber tatsächlich trotzdem ohne Beschluss nicht machen dürfen. Das heißt also, erster Schritt, ich fasse nochmal zusammen. Erster Schritt, Teilungserklärung durchlesen. Zweiter Schritt, Protokolle durchlesen. Was wurde bis dahin entschieden? Dritter Schritt, Abrechnung. Wirklich intensiv durchgucken und den Wirtschaftsplan prüfen. Also das sind so die Eckpunkte, die ich durchgehen würde, um zu gucken, ist das eigentlich was, was ich mir, ja, was ich gerne in mein Portfolio aufnehmen möchte.
Okay. Und worauf sollte man zum Beispiel achten bei der Durchsicht der Abrechnung? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das sind Red Flags?
Ja, Red Flags ist immer, wenn irgendwas mit Miete in WEG-Abrechnungen auftaucht. Es sei denn natürlich, es gibt Gemeinschaftseigentum, was vermietet wird und die Mieteinnahmen gehören der Gemeinschaft, ja, ist aber in den seltensten Fällen tatsächlich der Fall. Aber in dem Moment, wo ich eine Hausgeldabrechnung habe, Hausgeldabrechnung, Abrechnung der WEG, ne, und da aber irgendwas von Mietern oder Mieten auftaucht, die zu Sondereigentum gehören, ist massivst was schiefgelaufen.
Aber kommt
Also,
vor, sagst du in der Praxis.
ja, und das ist also, ich könnte mich ja darüber aufregen, so. Aber es hilft ja auch nichts. Das heißt, wer auch immer das als Verwalter gemacht hat, hat das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht wahrscheinlich, hat aber sein Handwerk nicht unbedingt gelernt. Und es gab ja früher noch gar nicht diese Zugangsberechtigung. Als Verwalter konnte man einfach auch ohne irgendwas gelernt zu haben Verwalter sein. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Jetzt gibt es ja die Zertifizierung und so weiter und so fort. Gleichzeitig weiß ich, dass jeder Verwalter das, was er tut, nach bestem Wissen und Gewissen getan hat und höchstwahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass sich ein Eigentümer irgendwann mal gewünscht hat. Sowas wie, können Sie nicht direkt mit den Mietern abrechnen? Geht in der WG-Verwaltung auf keinen Fall. Ist mir trotzdem schon ab und an begegnet. Gerade im Rahmen der Hausverwaltungssoftware, die ich ja begleite, die ich ja auch verkaufe. Und die haben natürlich in dem Rahmen dann Probleme mit der Softwareumstellung, weil die da einfach zwei Gesetze vermischen, die überhaupt nicht vermischbar sind.
Und dann natürlich auch nicht
Also,
abbildbar
wenn da
sind, ja, logisch.
irgendwas, ja, oder wenn eine Abrechnung für 10 Wohnungen auf einer A4-Seite an alle rausgeschickt wird. Ne, das ist dann wirklich so eine Excel-Tabelle. Da sieht man die einzelnen Wohnungen drauf und unten stehen Abrechnungsergebnisse. Wäre für mich, also da sind. Ah, das ist irgendwie, also rollen sich mir die Fußnägel hoch, wie man so schön sagt. Also genau, wenn irgendwas in der Miete ist oder, also das geht gar nicht, genau. Da kann man
Okay.
schon sagen, Hilfe.
Du hattest ja schon die Eigentümerprotokolle so oder Eigentümerversammlungsprotokolle angesprochen, die auch mega wichtig sind. Das heißt, die sollte man sich auch ganz genau durchlesen, was da schon für vielleicht auch für Mängel aufgetreten sind in den Einheiten wahrscheinlich, wie die beseitigt worden
Oh,
sind,
der
ob sie
Gedanke ist
besser.
gerade viel, viel zu technisch. Das heißt, erstmal kann man sich einen groben Überblick machen. Und zwar, wie klar ist das Protokoll strukturiert? Steht da viel Blabla drin? Also, der hat gesagt und Horst hat gesagt und Inge meinte dann und so weiter. Oder stehen da wirklich nur Beschlussanträge drin, die einigermaßen gut formuliert sind und Abstimmungsergebnisse, Verkündungen? Und dann kann man gucken, wie sind die Abstimmungen? Und da kann man ganz schnell rauslesen, gibt es irgendeinen Querschläger? Gibt es jemanden, der ständig dagegen stimmt? Gibt es jemanden, der ständig Einwand gegen irgendwas erhebt? Ist sich diese Gemeinschaft eigentlich gerade grün oder nicht? Und so eine Gemeinschaft, wenn die sich nicht grün ist, veranstaltet wirklich oder verursacht wesentlich mehr Aufwand bei Verwaltern. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich eine Gemeinschaft habe, die sich nicht einfach einigt, die wirklich zwei Lager bildet, vielleicht auch, die sich ständig bekriegen, da kann man schon davon ausgehen, da könnten die Verwaltungskosten durch die Decke gehen, weil man muss sich halt um alles kümmern. Und das zu sehen auch und natürlich auch der Aufwand von denjenigen geht durch die Decke, die sich eigentlich, naja, sagen wir mal, auch mal fünf gerade sein lassen und mit Dingen zufrieden geben, die finden sich in Diskussionen wieder, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wirklich 3 Stunden lang darüber unterhalten, ob das Klingelschild jetzt grün oder gelb wird.
Muss man
Ja.
sich überlegen, ob einem das wert ist, ne?
Genau. Und in dem Moment, wo man halt jemanden dabei hat, der in einer Tour diskutiert, kann man halt nicht mehr entscheiden, ob es einem das wert ist, weil man kommt da eigentlich nicht richtig raus. Das ist also der Punkt im Bereich Protokolle. Gar nicht mal so das klar Technische, weil das ist was man vielleicht aus den Protokollen gar nicht so klar entnehmen kann, sondern ich müsste mir dann die ganzen Entscheidungen angucken, was wurde gemacht und eher einen Blick in die Rechnungen ganz gut, wo man sagt, ich hätte gerne alle größere Instandhaltungsrechnungen. Ich nehme einmal Einsicht in die Belege und gucke mir an, was sind die letzten 3, 4, 5 größeren Maßnahmen, die durchgeführt wurden. Da komme ich schneller zu einem Überblick, als wenn ich durch die Protokolle blätter. Die geben eher Auskunft darüber, wie sich die Gemeinschaft so untereinander verhält.
Ja, ist klar. Was darf denn eigentlich eine Hausverwaltung und was darf sie nicht?
Oh, im Rahmen der WG-Verwaltung
Ja.
darfst du jetzt nach außen hin alles. Ich liebe das. Das heißt, nach der WG-Reform dürfen wir, also sind wir nach außen hin uneingeschränkt handlungsbefugt, nennt sich das. Ist das nicht geil? Also wir dürfen alles außer, na gut, zwei Sachen dürfen wir nicht. Wir dürfen keine Grundstücke kaufen und wir dürfen nicht ohne Beschluss Kredite aufnehmen. Aber alles andere dürfen wir nach außen hin machen. Aber wenn ich sage nach außen hin, denkt man sich schon, okay, ja, aber im Innenverhältnis muss ich mich natürlich trotzdem irgendwie vor der Gemeinschaft auch erklären. Jedenfalls zum Teil. Und da ist es so, dass man sagt, okay, es gibt Maßnahmen, die ordnungsgemäßer Verwaltung entsprechen. Und die Rechtsprechung ging eine Zeit lang dahin, dass ungefähr 2 bis 3, manche sagen auch mehr, 4 oder 5, aber die meisten sagen 2 bis 3% des Wirtschaftsplans. Wenn die Kosten in dem Bereich liegen, kann der Verwalter einfach entscheiden. Also 2 bis 3 der Jahressumme der geplanten Kosten im Wirtschaftsplan. Das heißt, in so einer größeren 200er WEG, wenn die geplanten Kosten bei ungefähr 55 oder 60.000 im Monat sind, da hat man schon, ich kann gerade nicht so schnell rechnen, Moment, da hat man schon so
20.000, ne?
21.000 Euro, genau. 20.000, die man halt so mal raushauen kann für eine neue Tür oder so.
Ohne dass man das quasi einmal komplett besprechen muss.
Genau, weil das einfach dann keine großen Sachen sind auf das Jahr gesehen auch, ne? Das ist bei kleinen Gemeinschaften dann halt einfach schon was ganz anderes.
Ja, weil es logischerweise dann natürlich um weniger Geld geht und man schneller an das Limit kommt, ja.
Genau. Aber das ist so irgendwie, das ist so der Punkt, ordnungsgemäße Verwaltung. Da sagt man, bei kleineren Gemeinschaften ist es schon so, dass wir mal einen Versorger auch wechseln dürfen, dass wir auch mal einen Dienstleister, der Gartenpflege macht, auch wechseln dürfen. Das würde eine Verwaltung nie machen, wenn es gut läuft. So.
Möchte.
Aber der Punkt ist einfach, wenn sich Eigentümer beschweren oder die Rückmeldung geben, dass er nicht vernünftig gearbeitet hat, sind wir handlungsbevollmächtigt, also können wir das tun und wir müssen nicht auf die nächste Versammlung warten. Das ist eigentlich ganz gut im Rahmen von effizienten Arbeitsabläufen, ne? Das
Und
also
Kostenersparnis wahrscheinlich auch,
ist,
ne?
ja klar, wenn wir das nicht ständig, also wenn wir da auch nicht ewig warten müssen, dann geht das natürlich alles viel flotter, dass die Eigentümer da manchmal so ein bisschen Bedenken haben, so nach dem Motto, naja, wenn die das einfach machen, dann machen die das vielleicht zu unseren Ungunsten oder ähnliches. Hört man immer mal wieder von neuen Gemeinschaften, aber man merkt schon, die, mit denen man länger zusammenarbeitet, da hat sich das Vertrauensverhältnis schon aufgebaut. Die wissen halt, dass wir das nicht machen würden, ohne dass es einen guten Grund gibt, weil das macht uns ja auch Arbeit, ne? Also ist ja nicht so, als ob wir da irgendwie wild die Verträge durchwechseln würden.
Nur um die Leute zu ärgern.
Genau, natürlich. Das ist unsere einzige Hauptaufgabe den ganzen Tag. Wir machen das immer nur, um einzelne Eigentümer zu ärgern. Nein, so krass ist es dann halt nicht, ne? Aber dann, wenn wir doch irgendwie so Anpassungen kriegen, zum Beispiel von Kontoführungsgebühren oder ähnliches, nutzen wir schon die Zeit, um mal zu vergleichen am Markt, was gibt es für Alternativen und schlagen das den meisten dann vor. Und bei vielen kann man das halt kurz mit dem Beirat besprechen, es einfach durchziehen. Bei einigen weiß man auch schon, ja, die finden das vollkommen in Ordnung, wenn wir jetzt sagen, okay, Kontowechsel 2 € günstiger, dann wird das schon, ne?
Ja.
Macht man das einfach. Und bei anderen weiß man, die sind sehr skeptisch, da nimmt man es doch mit in die Versammlung. Also man
Um dieses
müsste nicht,
Vertrauen
aber
so
im
gesehen, ja.
Zweifel kann man halt, genau, kann man auch als Verwaltung sagen, ich möchte das jetzt gar nicht selbst entscheiden. Und dann kann man zwar, aber muss man nicht.
Alles klar. Was kann ich denn eigentlich machen, wenn ich mit meiner Hausverwaltung unzufrieden bin?
Oh, hast du vielleicht ein konkretes Beispiel noch? Warst du
Wenn
schon mal
man
mit
sagt,
einer
irgendwie der
Hausverwaltung unzufrieden?
Natürlich noch nie. Nee, manchmal hört man ja, dass die nicht so, dass sie etwas träge sind, dass sie die Sachen nicht so schnell bearbeiten und dass da Sachen liegen bleiben. Was wären dann so die Möglichkeiten als Gemeinschaft oder auch als Einzeleigentümer und natürlich auch als Gemeinschaft?
Als einzelner Eigentümer würde ich erstmal gucken, was habe ich hier gerade für Erwartungen? Und dann kann man auf die Verwaltung erstmal zugehen und da ganz offen das Gespräch suchen.
Als
Im
einzelner Eigentümer.
Zweifel, genau. Einfach auch die eigenen Erwartungen abgleichen, weil das ist eigentlich aus meiner Perspektive das größte Thema. Hatte ich letztens auch erst. Ich bin Dozentin an einem Bildungszentrum und unterrichte auch so, also Quereinsteiger im Rahmen der Verwaltung. Und da sitzen halt viele, die halt sagen, ich bin mit der Hausverwaltung unzufrieden, möchte es jetzt selber machen und mach jetzt hier den Kurs und dann geht's los. Und dann kommen die immer so nach den 14 Tagen mit, ja, ich wusste ja auch nicht, dass das so viel Aufwand ist und dass da so viel hintersteckt. Und was kann ich denn machen, um meine Verwaltung auch irgendwie zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass sie sich schneller zurückmelden? Es kann ja wohl nicht sein, dass sie sich nicht zurückmelden. Und da habe ich gesagt, also die Frage ist, seid ihr bereit, die Konsequenzen zu tragen, wenn ihr das wirklich verlangt? Also man kann ja sagen, okay, natürlich können wir schneller agieren. Die Frage ist, wenn ich schneller agiere, muss ich höhere Ressourcen
Bereitstellen, ja.
bereithalten und ihr müsst mehr zahlen. Seid ihr bereit? Also die Frage ist, ich kann verstehen, dass du von heute auf morgen Rückmeldungen haben möchtest, aber bist du bereit, den entsprechenden Preis dafür zu bezahlen? Und das sind die wenigsten. Das Spannende ist, in dem Moment, wo man wirklich das einmal durchkalkuliert und guckt und sagt, okay, ja, in deiner Größe mit 15 Einheiten, wenn du das wollen würdest, können wir das vorhalten, wenn du 120 € im Monat bezahlst und plötzlich wollen alle bei ihren 35, 40 € netto bleiben und sind mit 2, 3 Tagen Bearbeitungszeit wirklich fein.
Also,
Das ist der Punkt.
du sagst, dass es häufig auch einfach eine falsche Erwartungshaltung ist, beziehungsweise, ja, dass sie sich nicht übereindeckt mit dem, was quasi normal ist oder was auch vereinbart ist dann, ne? Das.
Ja, also naja, jein. Das heißt, ich weiß auch, dass viele Hausverwalter und Hausverwalterinnen genau diesen Eindruck bestärken, indem sie sich stressen lassen, indem sie sagen, ja, es tut mir leid, ich bin nicht dazu gekommen, ich weiß, ich müsste und ich hätte und ich sollte und so weiter und so fort. Das heißt, auch den Verwaltern fehlt ein realistischer Blick auf das, was ihr Job ist Und auch also die Zeit, die sie eben benötigen, um das abzuarbeiten, die denken auch, es müsste alles schneller gehen, was ja zur allgemeinen Unzufriedenheit beiträgt. Der Punkt ist einfach, bin ich mir meine Erwartungen bewusst als Eigentümer? Das ist der erste Schritt. Was erwarte ich wirklich? Diese Erwartung klar zu kommunizieren und dann in ein Gespräch zu gehen und zu sagen, okay, was muss ich tun, damit das passiert? Und dann kann man immer noch entscheiden, möchte ich das wirklich tun oder möchte ich das nicht? Also es ist noch viel Missverständnis in der Branche unterwegs. Ich bin dabei, das aufzuräumen, aber es braucht noch ein bisschen.
Ja, sehr gut. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir einmal durch das komplette Thema Hausverwaltung durchgelaufen und
Ganz schön wild, ne?
ganz schön wild, aber es ist auch ein wildes Thema, würde ich sagen. Und ja,
Das
vielen Dank für
stimmt.
deine Zeit, Lisa. Wer
Sehr
sich
gerne.
da noch mehr Infos holen will über das Thema Hausverwaltungssoftware oder deinen Podcast hören möchte, das verlinken wir alles schön in den Shownotes.
Ja,
Und
cool.
dann danken wir für deine Zeit.
Sehr gerne. Vielleicht schaffen wir noch mal eine zweite Runde irgendwann, vielleicht auch in meinem Podcast. Ich bin ganz gespannt schon und bin auch gespannt, was es für Reaktionen darauf gibt und ob es irgendwie noch andere Fragen gibt oder Ergänzungen dazu. Auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit und für die Einladung. Es hat
Gerne.
mir viel Spaß gemacht.
Ja, genau. Wenn es noch Fragen gibt, gerne per Mail schreiben. Dann machen wir eine zweite Folge, wo wir die dann durchgehen. Ja, das war doch sehr gut, würde ich sagen, ne?
Ja, ich denke auch.
Perfekt.
Ja, witzig.
Wenn du deine Immobilie verkaufen möchtest, bist du bei uns genau richtig. Wir beraten dich umfassend und helfen dir dabei, den richtigen Weg zu finden. Fordere noch heute dein unverbindliches Beratungsgespräch über den erfolgreichen Verkauf deiner Immobilie an. Zusätzlich bieten wir für Immobilien in unserem Einzugsgebiet Schleswig-Holstein und Hamburg eine kostenfreie Immobilienbewertung an. Rufe uns einfach an unter 04101 854 5454 oder schreibe uns eine E-Mail an info@visalum-immobilien.de. Vielen Dank, dass ihr heute bei Stressfrei Immobilien Verkaufen Kaufen dabei wart. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. In diesem Fall freuen wir uns über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Bis zum nächsten Donnerstag.